Aber es gibt auch noch genügend, die tatsächlich regelmäßig fernsehen, aber eben nebenbei. Das ist bei den Jungen auch ganz häufig so als Geräuschkulisse, damit es zu Hause nicht so leise ist und einsam. Und die Zuwendung, die erfolgt dann nur punktuell bei gewissen Impulsen. Aber dass man jetzt TV-Nachrichten gezielt sucht, abgesehen davon, dass man ja überhaupt gar nicht verankert hat, wann sie überhaupt kommen, weil man nicht mehr linear lebt, ist halt nicht der Fall. Zu den Sendungen, die im Erleben der Teens zu TV-News zählen, und da kommt auch wieder das zum Tragen, dass das letztendlich ein anderer Nachrichtenbegriff ist. Das sind natürlich jetzt so mit TAF oder damals, als wir die Feldzeit hatten, lief auch noch TV Total. Das war für die irgendwie, naja, durch die Einspieler am Anfang, da kriege ich auch irgendwie mit, was am Tag interessant ist. Ich kann mitreden in meiner Peer Group, aber solche klassischen Nachrichtenformate kommen da eigentlich nicht. Da kommen dann noch ProSieben Newstime und die RTL2 News, die dann noch genannt werden. Und die profitieren natürlich auch von Mitnahmeeffekten durch das Programmumfeld. Aber man kann sich auch nicht so einfach machen, dass es nur Audience Flow ist, wenn diesen Mitnahmeeffekt, den gäbe es nicht, wenn das nicht inhaltlich den Interessen und den Erwartungen von den jungen Menschen entsprechen würde. Allerdings gezielt eingeschaltet, oh, ich muss nach Hause, um 18:10 Uhr fängt Newstime an oder um 20 Uhr die RTL2 News, das ist eine Minderheit. Das kommt halt selten vor. Dann haben wir die zum Schluss gefragt, ja, was können wir denn machen? Also ist ein Wunschkonzert, wie können wir die Nachrichten gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass du auch häufiger mal wieder einschaltest. Da kommt vor allen Dingen dann dieses Kurz und Knapp, was wir auch in anderen Bereichen sehen. Das sehen wir auch bei fiktionalen Formaten, dass die Bereitschaft, sich auf was Langes einzulassen, geringer geworden ist. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum die Sitcoms bei ProSieben ein Dauerbrenner sind. Die haben halt den Hauptvorteil, sie sind kürzer als irgendwie eine Einstundenserie. Kurz und knapp sollten sie sein, bloß nicht zu ausführlich. Schnell auf den Punkt, kurz und knackig. Dann Bild und Video ohne viel erläuternden Text. Weil das wird denen dann ziemlich schnell nach eigener Auskunft zu anstrengend. Das würde mich dann abschrecken. Und dann noch eben die Mischung und Themenauswahl, eben andere Themen als die sie aus den klassischen TV-Nachrichten gewohnt sind. Aber das ist dann mit dem klassischen tradierten Newsbegriff kaum mehr vereinbar. In der Umsetzung würde man dann unweigerlich bei Format mit einer Charakteristik wie TAF oder TV Total landen. Und das hat uns dann zu dem Fazit verleitet, wenn man für Jugendliche Nachrichten im TV machen will, dann muss man dafür eine spezielle Sendung machen. Man kann nicht bestehende Nachrichtensendungen so modifizieren, dass sie dann auch für Jugendliche an Attraktivität gewinnen, weil die Gefahr sehr, sehr groß wäre, dass man damit bestehende Zuschauerschaften vergrätzen würde. Vielen Dank.
So, dann würde ich sagen, steigen wir in die Diskussion ein. Ich hole die anderen Teilnehmer mit nach vorne, wenn ich sie nach vorne bitten darf. Nämlich Sophie Burkhardt, stellvertretende Geschäftsführerin von Funk, ist mit dabei. Und Matthias Walter, Leiter der Nachrichtenredaktion RTL2. Frau Borgstedt natürlich, Entschuldigung, jetzt
ja,
kommen Sie auch mit nach vorne. Frau Borgstedt am besten hier hinten, wenn Sie den Platz nehmen, dann ist die Tontechnik zufrieden. Herr Walter, bitte schön da in die Mitte. Frau Borgstedt, kommen Sie zu mir.
Ich komme da sogar.
Gerne. Einen Stuhl haben wir zu viel, den stelle ich mal zur Seite. So. Herr Kruse, wie ist das, wenn man eine solche Studie, solche eine Erhebung hat und als Mediengruppe RTL Deutschland dann gesagt bekommt, dass das Fernsehen gucke ich dann eher selten und vieles, was in der Welt passiert, erfahre ich über meine Social Feeds. Das ist eine spannende Erkenntnis. Wie viel macht man dann draus und wie sehr möchte dann bei Ihnen im Haus die Gruppe überhaupt das hören, was Sie daraus finden?
Es sind natürlich irgendwie Wahrheiten, die ungern gehört werden, aber andererseits sind sie natürlich auch eine Herausforderung. sowohl für die Leute aus dem digitalen Bereich dementsprechende Angebote zu herzustellen und für die Kolleginnen und Kollegen aus dem TV-Bereich halt, wenn es so nicht mehr geht. Es ist ja nicht so, dass die grundsätzlich kein Interesse haben, über gewisse Sachen informiert zu werden. Eine gewisse Neugier ist ja da, aber dann muss ich es halt anders aufbereiten. Und dass das funktionieren kann, das zeigt ja auch sowas wie das Jenke-Experiment. Das ist ja dann auch nicht leicht, wenn ich an Themen denke wie Essstörungen oder Drogen oder so. Aber es ist dann in einer Art und Weise aufbereitet, wo wir dann aus den Marktanteilen von bis zu 40% in den jungen Zielgruppen ablesen können, dass es dann durchaus eine gewisse Relevanz hat. Ja. Und man muss sich wahrscheinlich öffnen. Man hat lange Jahre das Ding gemacht und in den letzten Jahren hat sich halt viel verändert und deswegen muss man wahrscheinlich auch viel ausprobieren und auch häufiger mal scheitern und dann neu anfangen. Aber das soll eigentlich dann das Signal sein, was wir mit solchen Sachen vermitteln wollen, dass es neuer Wege bedarf.
Man könnte auch sagen, es ist nach den beiden Impulsen und der Darstellung sozusagen des Politikinteresses der jungen Zielgruppe, könnte man fast sagen, es ist ein bisschen jetzt hier heute auch die Therapiestunde für Medienkonzerne, die gucken müssen, wie sie mit weniger Interesse des jungen Publikums auskommen. Herr Walter, bei der Präsentation eben hieß es vom Kollegen Kruse, die junge Zielgruppe wird kaum noch durch traditionelle Nachrichtensendungen erreicht, wenn dann allenfalls noch durch die RTL 2 News. Wie charakterisiert das das? Und Sie haben die undankbare Aufgabe, sozusagen Nachrichten zu machen für die Zielgruppe, die offensichtlich keine Nachrichten mehr gucken möchte. Wie motiviert geht man daran?
Ich finde das überhaupt nicht undankbar. Ich finde es ganz im Gegenteil. Das ist das, was mich jeden Tag motiviert. Das ist das, wo ich jeden Tag Spaß dran habe. Ich komme ja von meinem Lebenslauf her aus dem Zeitungsbereich. Da war die Wahrnehmung des Publikums, glaube ich, gering ausgeprägt. Die Reader-Scans damals waren ja so das Erste, was dann reinkam und die Kollegen schwer desillusioniert hat. Da wurde man überhaupt erstmal damit konfrontiert. Und wir wissen sehr genau, womit wir da operieren. Und ich finde das gerade enorm wichtig. Das ist das, was mich jeden Tag motiviert zu sagen, ja genau diese Zielgruppe müssen wir erreichen. Das ist ja auch kein neues Phänomen. Also Sie sagten ja schon, das seit vielen Jahren. Ganz ehrlich, 1968 war man jetzt auch nicht begeistert über die Bundesregierung. So, man hat aber ganz, ganz anderen Politikbegriff. Sicherlich völlig anders gelagert, völlig andere Rahmenbedingungen. Ich habe in den 80er Jahren eine Umweltbewegung. Die war natürlich auch irgendwo politisch, aber mit Parteipolitik wollten dort viele auch nichts zu tun haben. Das sind alles Phänomene, die kennen wir schon. Die treten jetzt sicherlich verschärft auf. Hier kommt noch ein Medienwandel dann dazu, hin zu sozialen Medien und all dem. Und mir ist eins immer ganz wichtig. Und wir erreichen nun glücklicherweise auch durch das Vorprogramm viele junge Leute. Da haben wir eine große Verantwortung, das zu machen. Wir machen das in einer bestimmten Art, mit einer bestimmten Aufbereitung, mit einem Newsbegriff, der viel breiter ist, das haben wir gerade gehört. Also die Forschungsergebnisse haben mich auch begeistert, ist wie so eine kleine Anleitung, wie mache ich RTL 2 News eigentlich. Weil wir versuchen, genau in diese Dinge reinzugehen. Da kennen wir unser Publikum seit vielen, vielen Jahren und da versuchen wir anzusetzen, im Themenmix, ohne aber die wichtigen Dinge wegzulassen. Das ist eben genau der Punkt. Und das ist das, worum es mir geht. Wir treten ja nicht an gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich glaube, diese ganzen Streitereien von früher, die können wir ziemlich nebenbei liegen lassen. Wir treten an gegen BuzzFeed. Und der Unterschied ist der, dass wir nicht nur Clickbaiting betreiben und sagen, ja, ist mir völlig egal, Hauptsache, ich habe das bei den Medien schon, Hauptsache Nagel im Kopf. Ja, das ist so meine Lieblingsgeschichte. Das ist das, damit mache ich Reichweite in sozialen Medien. Boah, Bauarbeiter lebt 5 Jahre mit Nagel im Kopf, hier ist das Röntgenbild. Meine Riesenreichweite damit. Da ist jetzt der Anteil politischer Informationen in dieser Nachricht sehr gering. Und es gibt einfach Player in diesem Markt, die ausschließlich darauf setzen. Klicks, 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 Klicks. So, und wenn die ganze Aufmerksamkeit einheimsen, dann haben wir hier ein Problem. Dann haben wir ein Problem, wenn wir an die nächste Wahl denken, wenn wir an politisches Interesse denken, wenn wir daran denken, eine Meinungsbildung herbeiführen zu sollen, was nun mal schlichtweg unser Auftrag als Medien ist. Und das ist das, wofür wir kämpfen, dass wir sagen, ja, wir machen das anders und es gibt eine Menge Leute, die stören sich daran, aber wir erreichen diese Leute und wir vermitteln ihnen Dinge, die sie woanders nicht mehr mitbekommen.
Interessant, dass Sie gerade sagten, die Ergebnisse der Studie ist sozusagen eine Blaupause oder eine Anleitung für die RTL 2 News, weil man kann ja auch die Frage stellen, ob es die Aufgabe einer Nachrichtensendung oder die Aufgabe von Journalismus ist, genau das zu liefern, was die Zielgruppe haben möchte oder ob es nicht auch die Aufgabe ist, ihnen etwas nahezubringen, was sie vielleicht gar nicht wissen wollten oder wo sie das Interesse noch nicht für haben. Ne?
Ich sage immer, Bewerber, die zu uns kommen, sagen immer, sie müssen zwei Dinge berücksichtigen. Das eine ist, was sollten die heute wissen und was wollen die heute wissen? Und nur aus der Kombination wird es funktionieren. Klammer auf, das ist ja auch bei älteren Zielgruppen so. Mit dem Anspruch ist RTL aktuell angetreten, mal in den 80er Jahren und in den 90er Jahren haben gesagt, wir machen das anders. Und da geht es dann ein bisschen um die Themenmischung, was wollen die wissen, aber es geht auch genau um dieses Thema Lebenswelt. Ja? RTL aktuell ist damals angetreten und in dieser Tradition lebt, glaube ich, die ganze Mediengruppe RTL fort, zu sagen, wir wollen es von den Leuten und ihrer Lebenswelt, ihrer Lebenserfahrung her erzählen. Das ist aber völlig egal, ob das jetzt der 20-Jährige ist oder der 50-Jährige. Ich muss es jeweils etwas anders erzählen mit anderen Lebenswelten. Aber ich darf eben nicht kommen. Außenschussparlament, innentotale Parlament, zwei, drei Köpfe noch dazu, drei Themenbilder, Arbeit, fertig. Sondern was ich brauche, ist der Jugendliche, der ein Problem hat, seinen Job zu kriegen, die richtige Ausbildung zu finden und muss von daher von dem Problem her erzählen. Und dann tue ich das, was ich in der Sinusstudie sehe. Ich erzähle vom Thema her und das interessiert die durchaus. Aber in dem Moment, wo ich drei Politiker hintereinander schneide, ist natürlich erstmal ein Abturner. Und warum auch? Es gibt ja, außer dass wir es so gewohnt sind, dass es früher so gemacht wurde, eigentlich keinen Grund, objektiv das so zu senden.
Wir kommen gleich nochmal zu den RTL 2 News. Ich würde gerne mit Frau Burkhardt sprechen. Sie sind seit gut einem Monat online mit Funk, dem ja lange als jungem Angebot von ARD und ZDF betitelten Angebot. Haben Sie bei der Präsentation von Frau Borgstedt und den Milieus der jungen Zielgruppe sich daran erinnert gefühlt, dass Sie quasi den Pudding an die Wand nageln sollen bei Funk, nämlich eine Zielgruppe von 14 bis 29 zu erreichen, die in sich schon mal eigentlich viel größer ist als die, die wir ja heute betrachten. Es war ja alles 14, 19, 14, 17. Wie sieht Ihre Zielgruppe aus? Wie stellen Sie sich Ihre Zielgruppe vor? Für wen machen Sie Programm bei Funk?
Ja, also tatsächlich war das ja eine der größten Herausforderungen, die wir am Anfang hatten, dass eigentlich jeder, mit dem man spricht, sagt, das ist ein Wahnsinn und das geht nicht. Und wir deshalb vier Unterzielgruppen haben. Also wir haben ja Formate für 14- bis 16-Jährige, für 17- bis 19-Jährige, für 20- bis 24-Jährige und für 25- bis 29-Jährige, was auch ein bisschen damit korreliert, dass wir ja unser Programm mit erster Priorität auf Drittplattformen ausspielen und die Frage, welche Plattformen man nutzt, ja auch wieder altersabhängig ist. Also jetzt für 29-Jährige ein Snapchat-Format zu entwickeln, ist sehr viel weniger sinnvoll, als das für 14-, 15-Jährige zu tun. Woran ich aber auch so ein bisschen mich erinnert gefühlt habe, jetzt bei den beiden Präsentationen, ist ja die Frage, ist ja so ein bisschen, von welcher Richtung geht man das Thema an? Also sagt man, wir kommen jetzt vom Thema Nachrichten her und sagen, wir wollen die Nachrichten des Tages machen und gucken dann, was ist für die Zielgruppe ein relevantes Thema und was ist für die Nachrichten. Oder kommen wir vom Thema Politik und sagen, wir wollen politische Themen für eine bestimmte Zielgruppe in einer relevanten Art zum Thema machen. Und das ist so eine Fragestellung, an der wir auch mal standen und wo wir uns dann für den zweiten Ansatz entschieden haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dadurch sind wir, glaube ich, wahrscheinlich da auch so ein bisschen in anderen Welten. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt gucken, gut, wenn das Themenset von einer relevanten Nachricht ist, jetzt für einen 14-Jährigen anders. Deshalb gucken wir, wie bekommen wir diese Themen mit rein, um da einen relevanten Themenmix in der Aktualität des Tages zu haben, sondern eher, dass wir sagen, wenn wir diesen Politikbegriff anders fassen und von so einem institutionalisierten Politikbegriff weg zu einem als relevant erlebten Politikbegriff gehen, was bedeutet das dann für Formate?
Frau Borgstedt, wir erleben in den letzten zwei Jahren auch von Verlagsseite aus regelmäßige quasi Offensiven zur jungen Zielgruppe hin. Also wir erleben das Ranschmeißen, das Ranrobben an die junge Zielgruppe. Ist das die einzige Möglichkeit? Also muss sich sozusagen der Medienbetrieb anpassen, also das sozusagen zugänglicher werden? Oder ist das, weil das wäre ja zum ersten Mal, sage ich jetzt mal, also es wäre ja interessanterweise sozusagen nach Jahrzehnten, dass die Medien plötzlich sagen, okay, jetzt möchte die junge Zielgruppe wirklich auf sie zugeschnittene Inhalte haben, die es ja vorher generationenlang nicht gab.
Nee, das kommt ja sicherlich von verschiedenen Seiten. Ich glaube auch nicht, es steht im Moment klar sehr stark im Aufmerksamkeitsfokus, aber ich glaube auch nicht, dass das die einzige Richtung ist. Mhm. Wir arbeiten ja auch zum Beispiel eben auch viel im Reframing-Bereich, wie kann ich öffentliche Themen anders verpacken, auch für ganz andere Gruppen, und das sind eben auch zum Beispiel Senioren und so weiter. Das hört man vielleicht auch nicht so sehr in der Öffentlichkeit, also das kann auch andere Gruppen oder eben auch sozial benachteiligte Gruppen geben. Also ich glaube, das gibt es auch. Ich denke trotzdem, dass eben etwas dazukommt, was eben durch diese sehr schnellen Veränderungen und wirklich veränderten Weisen, dass ich mich eben ganz anders auch auf bestimmte Fakten konzentriere, die Medien tatsächlich so anders benutze, dass das natürlich eben schon etwas ausmacht in der Entwicklung. Ich meine, das ist schon anders als früher, wenn man sagt, okay, man hat sich auch nicht für Parteienpolitik interessiert, aber man ist doch noch irgendwie in das Medium hineingewachsen. Ich glaube, es herrscht die Angst, dass die nicht mehr hineinwachsen werden und werden sie auch nicht.
Ich meine, die große Hoffnung, die ja beide Präsentationen uns gegeben haben, ist, dass das Interesse für die großen politischen Themen und für letztlich sozusagen wichtige Themen schon da ist, dass es nur nicht mit der Tagespolitik oft verbunden wird, ne, oder mit den Institutionen der Politik. Also wenn man über Gerechtigkeit, über Umweltschutz, über Gesellschaft und so, das wird ja schon berücksichtigt. Herr Walter, ist das dann undankbar, wenn man eine tägliche kurze Nachrichtensendung füllen muss? Weil eigentlich spielt das ja eher längeren Formaten jetzt in die Hand.
Ja, aber das ist ja ein Entziehen der Herausforderung. Dann entziehe ich mich ja dem Problem. Das ist auch das, so sehr ich Funk schätze, aber das ist genau das, was ich der ARD und ZDF vorwerfe an dem Punkt. Die entziehen sich der Verantwortung, das zu machen. Ja, es gibt den Snapchat-Kanal Hochkant, den kenne ich, das ist alles okay. Aber im Grunde hat man sich in weiten Teilen gesagt, ja, ich mache das, hat ProSieben jetzt ja auch gemacht, haben wir auch gemacht, lange Reportagen. Klar, natürlich, ich reise in den Nahen Osten und dokumentiere, wie schlimm das da alles ist, oder ich mische mich in den Drogenkrieg in Mexiko rein. Das wird geguckt, das wird geklickt. Das sind Sachen, die haben mit Krieg und Frieden zu tun. Das sind grundsätzlich Fragen. Klar, natürlich ist das dann manchmal leichter. Klammer auf, die Themen haben sie dann auch irgendwann mal erschöpft, weil irgendwo zwischen Drogenkrieg, Blick in fremde Betten auf der Welt und so enden dann auch dieser Themenzirkel irgendwann. Die Herausforderung ist es, das jeden Tag zu machen. Und das müssen wir, da kommen wir gar nicht drum herum. Also klar, natürlich kann ich ganz einfach hingehen und sagen, ja, da gibt es ein Interesse für Umweltschutz, ich mache eine tolle Umweltschutzgeschichte. Das ist wichtig, keine Frage, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und da gibt es tolle Ansätze und tolle Angebote, sei es bei Funk, sei es bei Wise, die ja auch bei uns mit im Boot sind, oder sei es bei noch ganz vielen anderen Anbietern, ProSieben habe ich gerade genannt. Aber ich darf mich nicht der Aufgabe entziehen, auch das Tägliche zu machen und irgendwie die Tagespolitik damit reinzufrickeln. Weil, ganz ehrlich, es nützt mir ja nichts, wenn die Leute dann sagen, ja stimmt, Umweltschutz ist wichtig, aber wenn es dann darum geht, ja, da ist irgendwie eine internationale Konferenz und was tun die da eigentlich, dass ich dann sage, ja komm, das ist jetzt irgendwie kompliziert, das lassen wir raus. So kann es nicht gehen. Und es kann auch nicht gehen, das nochmal ganz kurz zu dem Rand schmeißen, indem ich jetzt sage, so, und jetzt schleime ich mich da mal richtig ein. Weil das ist das Erste, was total auffällt. Das hat einfach mit der Altersstruktur zu tun. Ich war neulich auf einer Pressekonferenz, da sagte der Kollege dann, oh so, jetzt muss ich noch Snapchat machen. Der war Mitte 50, sein Unbehagen war spürbar und er hat dann die Kamera seinem Kameramann gegeben. So, das war so der Punkt, wo ich dachte, das wird wahrscheinlich nicht so richtig gut laufen. Und dass es Nachrichtensendungen für Jüngere gab, das war ja auch schon immer so. Das hat man ja nur nicht so wahrgenommen. RTL aktuell war ja auch, und das ist immer das Durchschnittsalter der Redakteure. Ja, ich habe im Laden auch gesessen. Das ist eine super Sendung, aber die Redakteure sind mit dem Publikum gealtert. Das ist ein Problem, was jeder Sender kennt. Wir haben eine große Generation, die in den 80ern eingestellt wurde, eine große Generation aus den 70ern, die eingestellt wurde. Die sind alle rausgealtert. Das ist das alte Problem WDR 1, 1 Live in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich irgendwas suche, mit Mitte 50-Jährigen Programm für Mitte 20-Jährige zu machen, entweder fehlt mir das Verständnis oder ich versuche mich einzuschleimen oder ich mache ein Programm, was dran vorbeigeht.
Aber ich meine, wenn ich jetzt sozusagen, die Frage ist ja jetzt so ein bisschen aufgemacht, ne? Ist sozusagen was ist tagesaktuelle Berichterstattung, was ist der Wert des Tagesaktuellen und wie wichtig ist die Tagesaktualität? Und ich glaube, da muss man an manchen Stellen auch vielleicht drüber nachdenken, inwiefern wir versuchen, wenn wir so sprechen, einfach zu sagen, es gibt gewisse tradierte Mediennutzungsmuster, die sich irgendwann mal etabliert haben und die wir normativ als die bestmöglichen ansehen. Also ist so ein bisschen so ein linearer Nachrichtenbegriff auch. Ne? Man geht davon aus, es ist sowas, man lernt da dazu, man guckt sich das jeden Tag an, man wird besser, man kennt dann irgendwann die Akteure. Es ist ja auch immer so ein bisschen dieses Normative da dran, was ja auch manchmal so ein bisschen Paternalistisches hat, wir nehmen diese jungen Leute und wir gewöhnen die daran, dass sie sich auch täglich diese Nachrichtensendungen angucken und wenn sie das dann täglich gucken und das wissen, dann ist alles gut. Die Frage ist, ist das tatsächlich die Logik, mit der man verfängt und ist es tatsächlich das normativ Richtige? Oder ist die Frage, wie ich mich informiere und wie ich mich mit bestimmten Themen beschäftige, dann vielleicht auch wieder eine andere? Also sage ich, es gibt durchaus die Möglichkeit zu ergänzen und sozusagen eine Awareness für Politik zu schaffen über diese Form von einer Berichterstattung, die eben eher an diesem grundsätzlichen Politikverständnis ist, also eher an den Themen, die man eben auch als politisch Interessierter dann wahrnimmt, und dadurch irgendwie mal den Boden zu bereiten dafür, dass die Menschen sich dann für Nachrichtenthemen, die ja in meiner Meinung nach ist es so, was relevant ist, ist keine Altersfrage. Das ist keine Frage, man macht da auch so ein bisschen dann die Leute kleiner, als sie sind. Sondern es geht ja darum, es gibt bestimmte wichtige Entscheidungen. Ich muss nur ein Bewusstsein dafür haben, dass ich die wichtig finde. Und die Frage ist, wie schaffe ich das Bewusstsein? Schaffe ich das, indem ich sage, ich fütter dich so an und da gibt es auch Promi-News und so weiter. Und dabei schleiche ich dir die noch so ein wie ein Medikament. Und dann kriegst du die halt auch irgendwie mit. Oder sage ich, ich gehe dafür, ich schaffe mit dir ein politisches Bewusstsein, was sich jetzt nicht unbedingt daran orientiert, dass ich dir von der Klimakonferenz jeden Stand mitbringe, sondern eher dich mal für Klima interessiere. Ich schaffe dieses Bewusstsein, damit du dich dann an sich für bestimmte Nachrichten interessierst und dir in dieser Medienwelt, in der die Leute ja sehr viel virtuoser navigieren als wahrscheinlich wir meisten, die wir jetzt hier sitzen, dann eben auch eine gewisse Selbstermächtigung hast. Wo suche ich meine Quellen? Wo kriege ich diese Infos her? Wie bilde ich mir eine Meinung? Was ist wichtig? Um dann anhand eines dann auch klar definierten und für mich vollkommen altersunabhängigen Nachrichtenbegriffs mich mit dem Nachrichtengeschehen zu beschäftigen.
Sie wollten drauf.
Ja, gerne direkt darauf. Ja, finde ich einen guten Ansatz. Klammer auf, den finde ich auch ein bisschen normativ und paternalistisch, indem ich sie versuche, dahin zu erziehen, dass sie von interessieren. Die Frage ist aber, wo holen sie sich denn dann die Infos? Und das ist der Teil, der mir fehlt. Wo holen sich denn dann die Infos? Wir sehen, wir haben da Reichweiten von 20-30%. Das wird auch mit 3 Hintergrundreportagen zum Klimaschutz nicht dazu führen, dass es auf 70-80% raufgeht. Da bin ich jetzt einfach mal pessimistisch, was das Thema angeht. Und dann möchte ich, dass Sie das sich bei jemandem holen, der den Ansprüchen unserer Zunft, unserer Branche Genüge tut, eine faire, ausgewogene Berichterstattung zu machen. Und dass wir nicht erleben, dass wir am Ende, weil es ist ja ein schöner Ansatz zu sagen, ja, ich muss ja gar nicht ins Tagesaktuelle reingehen. Natürlich muss ich ins Tagesaktuelle reingehen. Das ist überhaupt nicht normativ, sondern das ist die Realität. Ganz im Gegenteil, ich gehe nicht mehr ins Tagesaktuelle, ich gehe ins Sekundenaktuelle. Ich bin bei, naja gut, Twitter ist die junge Generation nicht, aber ich bin bei Snapchat, ich bin bei Facebook als dem allergrößten Player natürlich. Und da kommen die Nachrichten im Sekundentakt reingetickert. Und worum es mir geht, ist, dass wir nicht irgendwann feststellen, dass diese junge Generation gefüttert wird von Social Bots, die, ist mir völlig egal von wem, ob das jetzt von Russland oder von sonst wem kommen, selbst mit den besten Absichten sind sie immer noch ein Problem, weil sie am Ende das, was wir in einem Mediendiskurs eigentlich für eine Demokratie erwarten, nicht mehr leisten. Weil es da nicht mehr diesen Anspruch da rein gibt. Und ich will es überhaupt auf gar keinen Konflikt hinarbeiten.
Nee, aber ich glaube, wir haben da gar keinen Dissens. Ich glaube nur, die Frage ist, also ARD und ZDF bieten ja eine ganze Reihe Nachrichtenangebote an. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich die jetzt abschaffen will. Die Frage ist nur, wie schaffe ich eine Kultur, in der es ein Interesse für diese Nachrichtenangebote gibt. Und indem ich gleichzeitig die in ihrem Anspruch und in der Art, wie die aufgestellt sind, da halte, wo es den journalistischen Grundsätzen genügt und nicht sage, okay, ich muss die jetzt aufweichen und ich muss da jedes Mal nochmal was über die Kardashians machen, damit die Leute da mit drin bleiben, sondern indem ich eben sagen kann, das sind die Nachrichten, die so gewissen Standards genügen, und ich schaffe mehr ein Bewusstsein dafür, dass die wichtig sind, und das schaffe ich natürlich nicht innerhalb von 4 Wochen, in der es mich gibt. Ich bin ja auch nicht dafür, jetzt irgendwie zu sagen, na, heute und Tagesschau soll jetzt abgeschafft werden. Aber die Frage ist, wie schaffe ich ein Bewusstsein dafür, dass Dinge, die in den Nachrichten kommen, relevant sind und vielleicht aber halt in einer anderen Art relevant, vielleicht nicht täglich, sondern bestimmte Themen für mich an bestimmten Tagen und mich da auch wiederum mehr in diese Nutzung reinfinde. Mhm. Dich das nochmal zu duplizieren in einem Jüngeren.
Ja, wobei das ein bisschen mit der ARD- oder ZDF-Logik bricht, bei Logo tun wir es auch.
Jetzt wollen wir aber mal nochmal gleich zurückkommen. Wir kommen gleich nochmal genau konkret zu Funk, weil ich glaube, erstens, weil Funk relativ neu ist und zweitens, weil natürlich bei uns im Saal alle Arte gucken und noch nie die RTL 2 News, würde ich gleich gerne mal drüber schauen.
Selbstverständlich, Sie wissen auch alle nicht, wer Sarah und Pietro Lombardi sind.
Das war auf den Doch, das ist ja wunderbar inszeniert worden in den letzten Wochen. Aber Herr Kruse, eine Frage nochmal. Sie haben ja aus Ihrer Erhebung herausgefunden und erfahren, dass die Aufmerksamkeitsspanne, was das Thema Nachrichten angeht, sehr gering ist. Also es muss kurz sein, es muss knackig sein, es langweilt schnell. Wie passt eigentlich diese Entwicklung, die uns ja seit Jahren auch in generell erzählt wird, sozusagen die Aufmerksamkeitsspanne der Jungen wird immer geringer, wie passt das auf der anderen Seite aber eigentlich dazu, dass wir dann jetzt nicht im Informations-, aber im Unterhaltungsbereich über den Trend des Binge-Watching sprechen, wo die Aufmerksamkeitsspanne offenbar stundenlang sein kann. Also gibt es da irgendwo Hoffnung, dass die junge Zielgruppe schon sehr lange bereit ist, dran zu bleiben?
Ja, das ist natürlich auch wieder Binge-Watching, ne? Das ist ein sexy Thema, ein Thema für Medienschaffende. Aber das ist kein breites Phänomen, also das ist überschaubar. Es gibt natürlich Leute, die das machen, und das ist natürlich dann auch in Verbindung, dass man sich über soziale Netzwerke natürlich nach außen auch damit schmückt und möglichst sexy dann auch ist. Aber das ist ja nicht die breite Mehrheit. Letztendlich wissen wir schon aus vielen anderen Studien, dass wir schon, allein wenn wir es mit US-Fiction zu tun haben, diese Hürde nehmen schon viele gar nicht mit, weil sie da überhaupt gar keinen Bezug haben. Ich meine, einerseits die Aufmerksamkeit, die Spanne, die wird geringer. Aber was wir auch wissen aus Befragungen, ist, dass diese Auswahl an Informationen und medialen Angeboten ist nicht für jeden ein Segen. Also da sagen selbst in der jüngeren Zielgruppe ungefähr ein Viertel sagt, das ist für mich eher Fluch, weil ich immer wieder vor dem Problem stehe. Ich suche Orientierung, aber es wird immer wüster. Und gerade, wo wir bei dem letzten Thema waren, wie komme ich eigentlich ran? Wie kriege ich die jungen Leute rangeführt? Ich glaube, es wird mir nicht gelingen, wenn ich die Inhalte so aufbereite, dass die jungen Leute überhaupt gar keinen Bezug haben zu ihrem eigenen Leben. Also was bedeutet das für meinen eigenen Lebensalltag? Dann bleiben die Themen abstrakt und damit auch unattraktiv. Auch wenn sie noch so erwünscht sind, dass sich jeder ums Weltklima irgendwie kümmert und interessiert. Aber letztendlich muss ich klar machen, was bedeutet das für jeden Einzelnen selber? Und dann muss ich es anders erzählen oder anders aufbereiten. Das ist immer wieder derselbe Punkt, und nicht nur bei Informationsangeboten, sondern letztendlich haben wir das auch im fiktionalen Bereich. Wenn wir die Leute in ihrem Lebensalltag nicht abholen, dann kehren sie sich ab und dann werden wir sie nicht erreichen.
Wobei das mit dem Lebensalltag, das ist sozusagen, glaube ich, seit ich auf solchen Veranstaltungen sitze, immer, das erzählt, wie gesagt, von der Fiktion, über die Unterhaltung, über die Information jeder. Ich kam auf das Thema längeres Gucken, längerer Konsum deshalb, weil wir erleben über Weiß, wir erleben über Dokumentationen, die inzwischen auch über VOD-Dienste abrufbar sind. Selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen, längere Dokumentationen haben oft überdurchschnittlich gute, auch junge Zuschauerschaften dabei. Also es scheint irgendwie, jetzt mal weg vom tagesaktuellen Nachrichtengeschehen, ja durchaus eine Bereitschaft für die vertiefende Information zu geben. Also das ist für mich zumindest so eine Beobachtung, dass man sieht, okay, bei einzelnen Themen beschäftigt sich dann auch die junge Zielgruppe sehr detailliert mit etwas. Ich glaube, das Problem ist eher dann so dieses im Alltag sozusagen, diese Wasserstandspolitik, oder?
Aber das nicht in der Breite. Okay. Hochspezialisierte Zielgruppen haben sie da natürlich auch.
Okay. Und sie haben eben das Hauptthema, was da schon angesprochen wurde, das fand ich eben auch ganz auffällig. Ich glaube eine Nachricht dann, wenn sie als Post von Freunden kommt. Also das ganze Thema, wie schafft ein Absender heute Vertrauen? Also vieles war jetzt nicht einfach nur, dass die Leute früher länger zugucken konnten und das irgendwie schöner fanden, dann Redner zu sehen am Pult, sondern man hatte ein gewisses Vertrauen zu dem Absender. Wenn ich das Richtige wissen will, schalte ich um die Uhrzeit dort ein. Und die Jugendlichen jetzt sind und tatsächlich auch überfordert, die finden es eben wirklich nicht nur toll, die sagen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe in der Schule immer diese Aufgabe, jetzt recherchiere mal zum US-Wahlkampf und bring das morgen mit. Und dann sagen die, was mache ich dann? Ich gehe bei Google und gucke irgendwie, also bis Treffer 5 oder so, dann gucke ich, was da kommt. Und dann nehme ich das mit in die Schule und dann weiß ich ja gar nicht, ob das Richtige ist. Und der Lehrer weiß vor allen Dingen auch nicht, welcher Quelle man dann vertrauen kann. Dann vertraut man am ehesten ein paar Leuten aus dem Freundeskreis und die sagen, die haben immer, glaube ich, am meisten so das, was stimmen könnte. Und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiges Thema, Glaubwürdigkeit und wie kann ich einfach treue Rezipienten da gewinnen überhaupt. Ja.
Haben da Ihrer Meinung nach Medienmarken an Einfluss und an Ansehen als Instanz verloren in den letzten Jahren?
Nicht unbedingt. Also das denkt man manchmal, wenn man eben sowas hört, aber wir sehen eben auch sehr stark, wenn man solche Medienresonanzanalysen anschaut, auch zum Beispiel, was in Social Media passiert, ist ja auch bekannt, der Aufhänger ist dann eben doch oft noch aus einem klassischen Medienformat in allen möglichen Bereichen, auch bei Jugendlichen, da sickert eben doch nochmal irgendein Artikel ein und der wird dann diskutiert und weiter verbreitet. Also nicht unbedingt, aber ich glaube, man muss was tun. Ja.
Frau Burkhardt, ich würde gerne noch mal zum jungen Angebot kommen, zu Funk. Konkret das junge Angebot, Funk ist so ein wabernder Begriff. Was genau, welche Angebote haben Sie denn im Bereich Information? Also vorgestern habe ich eine Veranstaltung moderiert mit meinem Kollegen Florian Hager, der sagte, es gibt ja drei Säulen von Funk: Unterhalten, Informieren und Orientieren. Was fällt denn in den Bereich Informieren, Orientieren? Welche Angebote haben Sie da eigentlich konkret?
Es ist ja gerade schon angesprochen worden, wir haben mit Hochkant ein Format, was sich spezifisch bei Snapchat abspielt. Wir haben mit dem Y-Kollektiv junge Reporter, die eben tatsächlich da von verschiedenen Themen und auch Orten der Welt mit Reportagen arbeiten. Wir haben mit Jäger und Sammler ein Format, was ein Rechercheformat ist, was eben auch wiederum bestimmte relevante Themen aufgreift und dann da mit Recherchen versieht. In den Bereich gehört aber zum Beispiel auch Raik Anders, der ja als YouTuber schon eine gewisse Community hat und der mit Headlines zum Beispiel ein Format für uns macht, wo er eben aktuelle Ereignisse kommentiert. Also so die Spannbreite ist relativ weit, weil wir da auch unterschiedliche Sachen auch versuchen und ausprobieren. Und da auch momentan auch noch in der Anentwicklung von weiteren Sachen sind, weil wir natürlich auch sagen, erst zum einen sind wir da noch nicht fertig, wir sind da auch noch nicht so, dass wir sagen, wir haben da jetzt den Weisheit letzten Schluss und wir haben jetzt gefunden, wie wir es machen, sondern wir sind eher so, dass wir sagen, wir haben mal eine Hypothese, mit der gehen wir da ran und da müssen wir auch mal sehen, ob sich die dann bewahrheitet oder nicht. Und wir müssen jetzt auch tatsächlich auch auswerten, wer nutzt dann diese Formate tatsächlich, welche Altersgruppe erreichen wir, inwiefern erreichen wir beide Geschlechter. Gerade junge Mädchen zu erreichen ist zum Beispiel auch nochmal einen ganzen Tick schwieriger, gerade auf Drittplattformen. Also bei YouTube ist da auch die Problematik, auch zum Beispiel die, dass man da in der Tendenz schon ein männlicheres Publikum hat, also dass man da auch nochmal über diese Sachen drüber geht.
Dann bei der Gelegenheit mal die Nachfrage, weil wir jemanden von Funk hier haben. Wie liefen denn jetzt so die ersten 5 Wochen? Was sind so die Erkenntnisse? Wurde das Angebot schon gefunden oder gibt es Zielgruppen, in denen Altersgruppen, in denen Sie dann noch Probleme haben? Was sind so die ersten Erkenntnisse?
Ja, also ich glaube, die ersten Erkenntnisse sind, also zum einen haben wir halt so eine unglaubliche doppelte Öffentlichkeit. Ja? Also wir haben sozusagen ein öffentliches Interesse von Leuten aus dem Medienspektrum, von Kollegen, von auch Politikern, die das Medienpolitikern, die das beobachten, die sehr stark auf diese Dachmarke Funk auch ansprechen, die Dachmarke suchen. Wir hatten ein starkes Medienecho. Das ist aber im Endeffekt für uns so eine Sache, wo wir sagen, ja, das ist eine eigene Welt, das hat ganz wenig Überschneidung mit der Zielgruppe, weil einem 14- bis 29-Jährigen ist im Zweifelsfall das relativ egal, ob es da eine positive Besprechung in der FAZ gab. Auch wenn das für uns dann schön ist, das zu lesen. Das heißt, wir haben da so eine zweigleisige Kommunikation. Das heißt, wir hatten großes öffentliches Echo auf die Dachmarke Funk, hatten aber gleichzeitig von uns, von unserer Kommunikationsstrategie und auch von unserer Bewerbungsstrategie ja ganz wenig Augenmerk auf die Marke Funk gelegt, sondern mehr Augenmerk auf die Einzelformate. Haben auch, wenn wir tatsächlich Sachen bepusht oder beworben haben, da die Einzelformate in den Vordergrund gelegt. Das heißt, ich glaube, bei der Zielgruppe 14- bis 29-Jährige kann mit Funk kaum jemand was anfangen. Ist auch das keine etablierte Marke, ich meine, in den 5 Wochen wahrscheinlich sowieso nicht. Was aber halt ist, wir sind jetzt bei 15 Millionen Views. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir da jetzt eine komplette Zielgruppendurchdringung hätten. Im Gegenteil, wir haben da echt noch richtig viel Arbeit vor uns. Aber die tatsächlich Formate, die bekannt sind, sind dann eben wiederum, dass sich Leute an Formate binden, dass sie bestimmte Formate kennen und mögen und da zum Teil die Verbindung mit der Funkmarke gar nicht existiert, was von uns aber auch so gewollt ist, jetzt in der ersten Phase, weil wir sagen, wir wollen erstmal eben mit verschiedenen Formaten auf verschiedene Menschen auch ansprechen und an die Formate binden, an die Hosts binden und wedeln nicht überall gleich mit der Marke Funk, weil die dazu auch viel zu heterogen ist.
Herr Walzer, Sie haben die RTL 2 News in diesem Jahr mal relaunched, sozusagen neu verpackt. Vielleicht mal kurz zur Erklärung für diejenigen, die die Sendung nicht gesehen haben. Wie lange ist die Sendung netto und wie teilt sie sich so themenmäßig auf? Kann man sagen wir mal, wie viele Minuten Sie ungefähr in der Regel so welchem Themenkomplex widmen? Wie sieht so eine klassische RTL 2 News-Ausgabe aus?
Klassisch ist bei tagesaktuellem Journalismus immer so eine Sache. Das variiert natürlich von Tag zu Tag.
Aber Sie haben ja bestimmt Komponenten, wo Sie sagen, das muss drin sein, dann haben wir eine wunderbare Sendung.
Ja, wir haben natürlich einfach auch Durchschnittswerte. So, damit operiere ich mal lieber, weil der Mix ist einfach so tagesaktuell abhängig. Da ist es dann, oder ist mir die Tagesaktualität wichtiger als die Frage, ob ich jetzt genau die Farbe getroffen habe, die ich mir theoretisch wünsche. So, danach richtet sich das nicht, wissen Sie alle. Was haben wir drin? Wir haben eine Sendung, die kommt drauf an, ob wir eine Werbung hinter uns liegen haben oder nicht. Zwischen 12 und 15 Minuten lang ist netto. Also ziemlich parallel ja zur Tagesschau liegt dann dort um 20 Uhr. Und wir gehen immer davon aus, dass wir etwa ein Drittel Hard News Politik Weltgeschehen haben. Ungefähr ein Drittel, also wir nennen das Hard News mit Herz, also irgendwie so zwischen Gesellschaftsthemen.
Dinge, also die Lombardis.
Nee, überhaupt nicht. Nein. Um Gottes Willen. Nein, das fasse ich unter den Themenbereich 3. Das ist bei uns Promi, Musik, Berichterstattung, all das, was da hinten noch mit zu tun hat. In der Mitte, da geht es ganz viel um Themen, ich hatte es schon angesprochen, Umweltschutz beispielsweise. Ein Riesenthema, läuft bei uns viel, viel größer als in anderen Nachrichtensendungen. Mhm. Alles, was mit Klimaschutz, Umweltschutz zu tun hat, Tierschutz und so weiter und so fort, weil das etwas ist, was in dem Blick auf die Welt bei der Jugend einen ganz anderen Stellenwert hat. Da geht es noch wirklich viel ums Weltverbessern, es geht um soziale Themen, es geht um Gewalt an Schulen, Gewalt im Alltag, es geht um